Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Ivan Bösermeninaji.
Was?
So heißt der Typ, über den wir heute ein bisschen reden werden.
Und dass es so oft seinen Namen gibt, dass du es jetzt ganz schnell sagen musst, bevor du es vergisst.
Ivan Bösermeninaji.
Okay. Hallo und herzlich willkommen von der Nordseeküste.
Wenn jetzt schon jemand weiß, worüber wir heute sprechen, aufgrund des Namens Ivan Bösermeninaji, Respekt. Es geht heute um Parentifizierung.
Um das Eldest-Daughter-Syndrome, um es in TikTok-Sprech zu sagen.
Ah, okay. Habe ich so noch nicht gehört. War noch nicht auf meiner For You-Page.
Da hast du wohl noch nicht das neue Album von Taylor Swift gehört, auf dem ein Song Eldest Daughter heißt.
Ja, Taylor Swift ist sowieso ein Thema für sich.
Die ist heute Teil der News der Woche.
Wirklich?
Ja, ich pack heute mal aus.
Na gut.
Ich wag mal was.
Okay, dann erzähl doch mal, wie es dir so geht.
Gut, würde ich sagen. Es ist immer stressig, campen und andere Dinge unter einen Hut zu kriegen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso Travel-Influencer das machen. Also gerade so Vanlife-Influencer. Davon gibt es ja jetzt mittlerweile nicht mehr so viele. Der Trend ist ja wieder ein bisschen vorbei. Aber Junge, das muss so anstrengend sein, weil wir machen ja nicht mal Content jetzt. Also ich arbeite hauptsächlich am Buch und ein bisschen halt normale Back-Office-Sachen und so ganz bisschen Koops und wirklich auch nicht viele momentan. Und das ist ja schon übelst stressig. Also wir hatten gestern die Situation, dass ich was hochladen musste und dann war ein Produkt leider nicht da, weil man muss ja auch alles mitnehmen und ich hatte da die Sachen mit, aber da hat halt einfach von Kundenseite dann was gefehlt. Mhm. Und das habe ich dann natürlich nicht rechtzeitig gemerkt, weil ich hier im Camp jetzt auch nicht krass die Übersicht über unsere ganzen Sachen habe. Also es war so ein bisschen beidseitig einfach ein Missverständnis. Es war jetzt nicht mega schlimm, aber das musste ich dann natürlich erstmal klären, bevor ich dann das posten konnte. War auch dann alles kein Problem, aber dann habe ich es halt gepostet, dann hat das nicht hochgeladen erst, musste wieder zurückfahren. Und das normal hochladen und aufnehmen von der Story dauert so zu Hause, wenn es ein Kunde ist, den ich schon kenne, wo ich die Produkte schon mehrfach benutzt und also schon beworben habe, dauert das vielleicht so eine Stunde oder so. Und das hat gestern aber locker 2,5 gedauert oder 3. Ja.
Und dann konnten wir auch nicht den Ausflug machen, den wir eigentlich machen wollten, weil da das Internet eben so schlecht war, aber die Koop eben hochgeladen werden musste. Das sind dann halt so die Themen, die man hat. Und, ja, und damit muss man klarkommen.
Ja, und es ist ja auch okay, wenn man das als, also ich habe ja jetzt keinen richtigen Urlaub gerade. Das ist ja dann auch okay, wenn ich arbeiten muss. Aber das, die Kombi aus einem ist dann natürlich schon ein bisschen so eine Zerreißprobe. Mhm. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Wir haben hier echt einen richtig, richtig schönen Stellplatz. Wir stehen direkt am Meer. Wir waren heute Morgen schon baden. Mhm. Wenn wir irgendwo sind, wo Wasser ist morgens, dann könnt ihr aber 100% davon ausgehen, dass wir da reinhüpfen.
Einmal rein. Wenn das halbwegs vernünftig aussieht, dann gehen wir da einmal rein. Das waren wir vorgestern schon in der Spey baden.
Und ist jetzt, das so?
Ja.
Ah, schon ergibt Sinn.
Grand on Spey,
ja.
Spey Bridge.
Ja.
All diese Orte sind da. Nein, und jetzt war das hier die Nordsee, die hier aussieht wie die Ostsee, finde ich.
Ich aber ehrlich gesagt so selten an der Ostsee, ja.
Ja, stimmt. Da ist wenig Wellengang.
Wenn ich an der Ostsee bin, ist einfach hauptsächlich Modder oder Qualen.
Ja, ich bin auch kein riesen Ostsee-Fan, bin mehr so Nordsee-Fan. Aber hier sieht die wirklich so aus, ganz
ruhig. Wie geht's
dir
denn? Du hast doch nichts zu tun so.
Naja.
Also ich meine so offiziell.
Offiziell, ich habe keinen Job, aber ich bin Hausmann.
Mhm. Und wie fühlt sich das an?
Gut. Kein Problem damit.
Kannst du dir vorstellen, da zu bleiben? Was, wenn ich jetzt noch ganz erfolgreich auf Insta werde und dann könnte ich dich anstellen?
Ja, darauf habe ich, glaube ich, nicht so Bock. Mhm. Weil diese Art von Arbeit, ich sehe das ja. Wenn Fabio erzählt, was er so macht, dann denke ich mir, ja, schön für dich. Hätte ich jetzt aber gar keine Lust drauf. Und ja, wahrscheinlich, vielleicht irgendwann gibt es einen Preis, wo ich dann sage, ja gut, dann komm, mache ich das. Also, aber
Geld meinst du?
Ja.
Ja.
Aber jetzt so,
ja.
Ich bin auch einfach nicht so bewandert, was so Technikkram angeht und solche Sachen, da habe ich auch einfach auch nicht so Lust, mich damit zu befassen. Ich
auch nicht so kreativ, ne?
Ich bin auch nicht so kreativ. Und ja, deswegen. Also Hausmann? Ja. Aber jetzt noch so irgendwas Digitales? Ah.
Ich würde mir auch wünschen, dass du immer auch arbeitest, selbst wenn nicht irgendwann, also nicht, dass das so konkretes Ziel ist, aber selbst wenn ich so viel Geld verdienen würde, dass du nicht mehr arbeiten müsstest, würde ich immer noch wollen, dass du wenigstens so 2 Tage die Woche oder so arbeitest.
Ja.
Weil ich finde das schon einen richtig wichtigen Input, irgendwie echtes Leben. Weil, also Influencer sein ist ein extrem einsamer und ein extrem einseitiger Beruf. Und die Tatsache, dass mein Leben, basically, weil was man verdient, ist ja nun mal die Grundlage für das eigene Leben.
Ja.
Darauf beruht, dass ich mich selber interessant finde oder das, was ich zu sagen habe, macht aus einem einen sehr ich-zentrierten Menschen. In bester und schlechtester Hinsicht. Also man ist natürlich sehr gezwungen, immer wieder neue Dinge zu erfahren, sich selbst zu disziplinieren. Man ist einfach für sich verantwortlich. Aber man muss auch alles entweder interessant finden, was man macht, oder wenn man es nicht interessant findet, dann leidet man halt, weil man
sich fragt, was das soll.
Ja. Also es ist schon ein Job, der jetzt nicht so wahnsinnig charakterbildend ist.
Ja. Und wenig neue Einflüsse ja auch.
Ja. Und man hat halt auch niemanden, der einen so gegencheckt. Also klar, wenn man mal dumme Sachen gibt, sagt, gibt es vielleicht einen Shitstorm oder Kritik oder so, aber man hat auf jeden Fall nicht genügend Kollegen oder Meetings, in denen man mal bespricht, dass man vielleicht mal nicht so eine gute Idee hätte. Ended Shows.
Ja.
Also ich will mich da nicht unbedingt rausnehmen, aber also gerade bei manchen anderen denke ich mir so, Alter, ihr bräuchtet echt mal jemanden, der euch sagt, dass das nicht mehr so cool ist.
Ein bisschen schwierig ist, ja. Nee, und dieser und diesen Austausch auch bei der Arbeit, so auch andere Lebensrealitäten zu sehen und aus der eigenen Bubble rauszukommen, das will ich einfach nicht missen.
No.
Deswegen. Ja, wahrscheinlich irgendein Preis, also irgendein Gehalt wird es geben, wo ich dann sagen würde, ja komm, ich mach's. Aber ich glaube, das müsste schon relativ hoch sein, einfach weil ich...
Es würde ja dann ja wahrscheinlich auch gar nicht so sehr ums Gehalt gehen, sondern dann um die Frage, okay, kann ich das alles alleine stemmen? Würde es für unsere Familie mehr Sinn ergeben, wenn du ja dann halt andere Sachen übernimmst? So halt ganz normale... Der Grund, warum halt in manchen Familien dann hauptsächlich die Mütter zu Hause bleiben, wenn der Mann mehr verdient oder halt andersrum.
Ja.
So.
Genau.
Na gut, aber ist ja eh eine hypothetische, weil momentan verdiene ich nicht genug, um 2 Leute damit zu versorgen.
Nein. Ich habe noch zwei Neuigkeiten oder eine Erkenntnis.
Mhm.
Eine Erkenntnis erstmal. Und da muss ich auch sagen, die Erkenntnis hatte Vanessa schon früher als ich. Aber ich habe es jetzt nochmal am eigenen Leib erfahren. Und zwar habe ich ja erzählt, dass ich so ein Thema mit Aften habe. Und ich habe jetzt seit ein paar Monaten, würde ich sagen, so eine Creme, die ich verschrieben bekommen habe von einer Ärztin, von einer Zahnärztin war das, glaube ich. Und die heißt, also alle, die jetzt auch dieses Thema haben, Volon A Haftcreme. Keine bezahlte Werbung. Wenn die in meine DMs sliden wollen und mir Geld dafür geben wollen, gerne. Also Volon A, V-O-L-O-N A.
Erstmal Pharma-Werbung.
Pharma-Werbung. Das hilft mir. Also das innerhalb von 2-3 Tagen ist es dann deutlich besser. Es fühlt sich ein bisschen eklig an, weil es so eine Haftcreme ist. Aber wenn man das über Nacht macht, dann ist das auch nicht so schlimm, finde ich. Und dann hat man das Gefühl, am nächsten Tag ist schon ein bisschen besser und dann nach 2-3 Tagen ist schon deutlich besser. Deswegen, das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen.
Danke an die Ehefrau, auch im Glauben.
Ja.
Zweite
Sache.
Ja,
ja, so wie es aussieht, habe ich einen Praktikumsplatz. Und das freut mich auch sehr.
Ja, nachdem der letzte, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal erzählt haben, I'm gonna spill the tea. Ich sag jetzt, I'm not dropping names. Aber I'm gonna spill the tea.
Ja.
Also,
erzähl mal.
Man braucht 2 Praktikaplätze. Ich erzähle das jetzt, weil I'm enraged. Wieso sage ich das alles auf Englisch? Weil ich so wütend bin. Da kann ich meine Muttersprache schon nicht mehr.
Wir sind hier auch in Schottland, weißt du? Ich träume auch schon auf Englisch.
Also, man braucht ja 2 große Praktika für seine Psychotherapeutin-Ausbildung. Und Lukas hat das 2. Praktikum zuerst gemacht, was auch eine gängige Praxis ist, weil das ist das kürzere Praktikum und dafür gibt es mehr Stellen. Und das lange Praktikum muss man in einer Klinik oder in einer klinikähnlichen Einrichtung machen, weil halt da so bestimmte Voraussetzungen für gegeben sein müssen, damit das anerkannt wird. Und da gibt es natürlich nicht so wahnsinnig viel Auswahl, auch wenn in einer großen Stadt wie Hamburg natürlich schon ein paar mehr Plätze zur Verfügung stehen, aber wohnen natürlich auch mehr Leute da.
Ja.
Das heißt, diese Plätze sind sehr, sehr, sehr hart umkämpft. Und weil Lukas ja auch alle Zeit schon so lange gedauert hat mit der Anerkennung und bla, das haben wir auch schon alles erzählt, hat er dann natürlich sehr hart dafür gekämpft, dass er einen Praktikumsplatz bekommt und ist auch relativ gut vernetzt, weil er schon mehrere Praktika in Hamburg gemacht hat. Aber man kann nicht in jedem Krankenhaus einfach so anfangen, weil man dafür müssen auch Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt, die Auswahl war klein von Kliniken. Da hat er sich an einer großen, großen Klinik in Hamburg beworben, an mehreren Stationen, selbstverständlich. Weil die Stationen alle eine eigene Personalabteilung haben. Und
die
alle
haben keine eigene Personalabteilung, ja, aber die Praktikantenstellen werden innerhalb der Stationen, denn ja, das machen die selber. Da gibt es dann einen zuständigen Mitarbeitenden, der das macht oder die das macht und ja.
Ja, also das ist nicht zentral geregelt, ja, sondern jede Station ist fürs eigene Personalmanagement verantwortlich, hat natürlich von oben irgendwie ein Budget gegeben bekommen oder sowas, aber die sind dafür verantwortlich, wen sie da einstellen. Und die sprechen auch nicht untereinander, miteinander gezwungenermaßen. Und da gibt es auch richtig viele Stationen, die einfach gar nicht miteinander sprechen, weil das alles Zicken sind. Männliche, meistens. Und dann hat Lukas sich bei mehreren Stationen beworben, hat bei, keine Ahnung, 90% keine Antwort bekommen. Ein paar haben geantwortet und bei zweien hatte er einen Probetag. In unterschiedlichen Monaten ist er dahin.
Deutlich unterschiedliche Monate.
Ist er dahin, hatte einen guten Tag, haben die gesagt, ja, wir können uns das vorstellen, dich anzustellen. Hast du auch Bock drauf? Er so, ja, habe ich auch Bock drauf. So, nichts mehr gehört. Seit, keine Ahnung, Januar oder so. Dann war im April nochmal bei einer anderen Station, haben die auch gesagt, ja, das hast du gut gemacht. Willst du bei uns anfangen? Hat er gesagt, ja, mache ich. Fange ich bei euch an, weil von den anderen hat er ja nichts mehr gehört. Dann haben die Mail geschrieben, ja, ja, sie dürfen bei uns anfangen. Und dann hat Lukas gesagt, okay, super, kann ich bitte den Arbeitsvertrag haben, weil mir wurde schon zweimal ein Praktikum kurzfristig gestrichen, einfach so, ohne Angabe von Gründen, obwohl ich da eigentlich schon schon E-Mails ausgetauscht hatte und so weiter. Ich brauche was Sicheres, ich brauche hier was Handfestes. Nee, sorry, das geht leider nicht. Lukas, fünfmal, ich brauche was Sicheres. Bitte geben Sie mir irgendein Schrieb, irgendwas, was mir sagt, ich kriege 100% dieses Praktikum. Bin darauf angewiesen. Es ist einfach unglaublich schwer, was zu finden. Und wenn Sie mir das jetzt streichen, muss ich wieder 1,5 Jahre auf ein neues Praktikum warten.
Weil die haben sehr lange Vorlaufzeiten.
Ja. Und die so, nein, nein, auf jeden Fall. Ja, ja. Vor ein paar Wochen, auf einem random Dienstag, ruft besagtes Klinikum an und sagt, ja, Ihr Platz ist gestrichen. Lukas so, natürlich, erstmal bisschen heuli. Warum? Und was soll das? Und was habe ich gemacht? Ja, wir haben mitbekommen, sie haben sich auf 2 Stationen in unserem Haus beworben. Wir können ihnen einfach nicht mehr vertrauen. Es ist ein Vertrauensverhältnis. Es geht einfach nicht. So was Hinterhältiges. Und Lukas wir erstmal zusammen 3 E-Mails geschrieben. Tut uns leid, das wussten wir nicht. Wir wollten uns einfach nur, also er jetzt in dem Fall, aber ich schreibe solche E-Mails immer. Wir wollten uns einfach nur auf 2 Stellen bewerben, weil es ist so schwierig, eine zu bekommen. Und ich hatte ja noch gar nichts unterschrieben. Er hat ja noch nicht meinen Arbeitsvertrag vorliegen, gar nichts. Nada, niente. Er hatte noch nicht mal einen Tag vorliegen, an dem er hätte anfangen sollen. Nichts. Es wurde dann nicht zweigleisig gefahren, weil der zweite Gleis war abgestellt seit 3 Monaten. Und dann 5-mal da angerufen und das erklärt und bla bla bla. Nö. Einfach Platz gestrichen. Ohne wirkliche Angabe von Gründen, auch ohne die Bereitschaft nochmal zu telefonieren, nachdem man da schon einen Tag Probe gearbeitet hat.
Nee, das war das nicht. Andere Station.
Na gut, egal. Aber trotzdem wurde nicht nochmal telefoniert oder irgendeine Art von zwischenmenschlichem Austausch genossen. Also so unterste Schublade von einer, man muss dazu sagen, psychiatrischen Einrichtung. Ja, ja, es geht um mentale Gesundheit. Und dann kam vor ein paar Tagen, 2 Wochen oder so.
Dann hat die andere Station auch noch abgesagt.
Erst hatte sie nochmal zugesagt, dann haben sie wieder abgesagt am nächsten Tag. Dann solltest du dich nochmal melden, haben sie wieder abgesagt. Dann haben sie vor 2 Wochen oder so halt Lukas...
Nein, das war...
Ist doch egal.
Ja, ja, aber nein, aber ich will das nochmal beschreiben, wie kurzfristig das war. Das war der 29.09.
Ach so, ja.
Und das hätte losgehen sollen am 1.10.
Ja.
Ne? Also September 30 Tage.
Ja, also Lukas hat am 29.09. eine E-Mail bekommen mit dem Zugang zum Intranet besagten Klinikums und
einen unterschriebenen Arbeitsvertrag.
Von dem Klinikum unterschriebenen Arbeitsvertrag für eine Stelle am 1.10. Hätte er das unterschrieben und zurückgeschickt, hätten die ein massives Problem gehabt, denn unterschriebene Verträge sind unterschriebene Verträge.
Und Zugang zum Intranet.
Zugang zum Intranet.
Und meine eigene E-Mail-Adresse.
Dann gab es erstmal eine richtig gepfefferte E-Mail zurück. Wie man denn sich vorstellt, dass jemand von extern die Besonderheiten des inneren Personalmanagements kennen soll und dass man sich auf keinen Fall auf 2 Stellen bewerben darf, obwohl alle anderen in diesem Bereich, in diesem Berufsumfeld, inklusive seiner jetzigen Chefs gesagt haben, das ist gängige Praxis, wenn man nicht mal the bare minimum im eigenen Personalmanagement hinbekommt. Mind you, er hätte dort für eine 30-Stunden-Stelle 1000 Euro brutto bekommen. In Hamburg, Innenstadt. Wie soll man davon wohnen? Wo soll man schlafen? Bei denen in der Klinik? Auf dem Boden?
Das kostet mehr.
Also Grüße gehen raus, falls das irgendwer von euch hört. Ich hoffe, ihr schlaft schlecht. Für den Rest eures Lebens. So.
Und ich hoffe, selbst ein Nackenkissen hilft euch nicht bei gutem Schlaf. Also das war eine komplett bodenlose Angelegenheit. Da fragt man sich wirklich, wo ist da die Menschlichkeit geblieben? Und so, warum dürfen solche Leute mit Menschen arbeiten, denen es deutlich schlechter geht als mir, die deutlich schlechter aufgestellt sind, sowohl von allen möglichen Facetten her?
Man muss auch dazu sagen, du hast dich ja auch schon mal mit Angestellten dieser Einrichtung gezofft.
Ja.
Als,
boah.
Erzähl selber ja, kurz.
Also jemand, den ich betreut habe, der war im besagten Klinikum, zur stationären Therapie und wurde dann entlassen und wurde mit einer Medikation entlassen, das ist typisch, man kriegt dann halt so einen Schrieb, das ist ihre Medikation, das ist ein Rezept, das sollen sie weiternehmen. Und scheinbar ist man in diesem Klinikum so weit weg von der Realität, dass man halt nicht mitbekommt, dass diese besagten Medikamente auf dem freien Markt momentan oder zu dem Zeitpunkt und auch für kommende Monate davor und danach einfach nicht lieferbar waren. Und dann habe ich gesagt, wie soll das funktionieren? Und dann wurde da, ja, das ist ja nicht unser Problem und da müsste man ja kreativ werden und irgendwo wird es das schon geben und bla. Und da war auch kein, und dann ging es noch darum, dass das Rezept, was man bekommt, wenn man aus der Klinik entlassen wird, irgendwie nur 3 Tage gültig ist. Und der den ich da betreut habe, der wurde am Freitag entlassen. Und
sowieso auch schon mal was man eigentlich nicht macht, oder?
Ja, eigentlich schlechter Tag für eine Entlassung. Weil die wussten auch, der geht in eine betreute Wohneinrichtung. Und Freitagnachmittags, da ist dann auch früher mal Schluss, beziehungsweise einfach auch dann am Wochenende niemand da bei uns. Das war einfach so, da hat man den Patienten so ins offene Messer laufen lassen und ich habe das alles vorher angesprochen. Ich habe mehrfach Kontakt gesucht, ich habe mehrfach gesagt, können wir da bitte mal einen runden Tisch einberufen, können wir da mal miteinander sprechen, können wir mal gucken, dass das irgendwie sinnvoll ist, dass wir den entlassen bekommen und dass er die Medikamente weiternehmen kann, mit Medikamenten, die er nehmen kann, die er nehmen möchte. Und da wurde so am Patienten und Interesse des Patienten und an der Lebensrealität des Patienten und an der Lebensrealität aller Menschen draußen und an der Versorgungssituation vorbeigearbeitet, ja. Da war ich auch wirklich sauer und wurde dann richtig angepumpt mit, ja, sie sind ja auch sie haben ja den ganzen Tag die Station auf Trab gehalten, Rezept kriegen sie von mir nicht, tschüss, Tür von der Nase zugeknallt. Und ich bin da wirklich defensiv aufgetreten und habe gesagt, ich bräuchte das geht jetzt nicht, das ist abgelaufen, ich weiß, das ist aber so. Mhm. Nein, da war nichts zu wollen und
Weißt du, und ich möchte mal was sagen, weil ich meckere ja ganz schön oft an dir rum und sage ganz schön oft Sachen, die mir nicht gefallen, aber ich kenne dich ja schon richtig lange und ich habe dich ja schon mehrfach gesehen in Situationen, in denen du für andere eingestanden bist und ich glaube, ich liebe dich nie mehr als in den Situationen, in denen dein sozialer Gerechtigkeitssinn reinkickt und du dich nicht für dich selber, weil dir das irgendwie so ein Gefühl von, ich bin hier der Geilste und kann hier irgendwie auf Savior machen, sondern aus echtem Interesse an den anderen Menschen für die einsetzt. Und so, ich weiß, dass wenn dir dieser Typ, der da Chefarzt war, oder?
Nee, Stationsarzt.
Stand, keine Ahnung. Aber ich kenne einfach so viele Leute, die, wenn die dem jetzt nochmal im zweiten Leben oder jetzt, keine Ahnung, wenn die jetzt ein Praktikum suchen würden, die würden dem begegnen, die denen dann in den Arsch kriechen würden. Im Leben würdest du für keinen Job der Welt, du würdest deine eigene Ausbildung nicht zu Ende machen, wenn die einzige Möglichkeit ein Job bei diesem Mann wäre.
Mhm.
Weil your sense of loyalty und für das, was richtig ist, viel stärker ist als das, was du für dich selber willst. Und das würde ich über mich auch so behaupten. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Grundlagen unserer Ehe.
Ja.
Weil wir unsere Moral und unsere Wertvorstellung eigentlich fast immer über die meisten anderen Dinge stellen.
Ja. Das hat auch,
zumindest wenn es direkt um zwischenmenschlichen Kontakt geht.
Das hat auch Konsequenzen. Das führt dann dazu, dass wir halt einen sehr kleinen Freundeskreis haben, weil wir uns halt auch nicht quasi, also wir vergessen nicht so leicht Dinge, die uns irgendwie mal widerfahren sind, die irgendwie unfair waren oder
nicht
was auch immer.
Nicht uns unbedingt, sondern vor allem anderen.
Ja, aber auch
uns. Wenn es mir selbst widerfährt, habe ich eigentlich nicht so das Thema.
Ja, aber hatten wir auch schon. Aber ist ja egal.
Ja.
Und ja, das würde mir halt in dem Job auch extrem im Weg stehen, wenn ich das jetzt so halten würde. Aber da bin ich dann halt klar und sage, nee, das mache ich nicht.
Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich, das sind, also Leute wie du oder deine Kollegen in deiner alten Arbeit oder auch in deiner jetzigen Arbeit, muss man ja auch sagen, die ein ernsthaftes Interesse an ihren Patienten haben, sind so viel mehr wert als ein perfekt ausgebildeter Endlevel-Psychiater, der irgendwie 1000 medizinische Preise gewonnen hat oder vielleicht meinetwegen der Star-Psychologe, der aber nur noch mit Leuten arbeitet, die alle auf Privat-Dings dahin laufen. Leute, die einem am Herzen, so, deswegen glaube ich auch, dass ein Sozialarbeiter oder die Ergotherapeutinnen bei euch, auch wenn die auf dem Papier weniger gut ausgebildet sind, manchmal den größeren Unterschied machen, ja, oder definitiv. Vielleicht sogar oft den größeren, ja, Unterschied machen.
Bin ich ganz sicher. Bin ich ganz bei dir, ja.
Ja. Okay, jetzt haben wir schon richtig lange gequatscht. Ja,
der Laptop hat sich sogar hier schon... Ah, doch noch.
So. Dann halte ich meine News der Woche ganz kurz.
Okay, News der Woche.
NDW, News der Woche.
Also die News der Woche sind natürlich aus dem Titel der Folge entsprungen, Eldest Daughter Syndrome, eben weil Taylor Swift gerade kürzlich ein Album rausgebracht hat mit einem Song mit dem Titel Eldest Daughter, der auch genau um dieses Thema geht, nämlich...
Ist sie denn die Eldest Daughter? Achtung, jetzt geht's ja mal kurz laut. Sorry, ich habe nicht nachgedacht, dass ein Flasche aufmachen mit Sprudel laut ist.
Das war mega dumm.
Ja.
Also, sie ist Eldest Daughter, zurück zu deiner Frage. Mhm. Sie hat einen jüngeren Bruder. Also, im Zuge dieses Album-Releases kam natürlich sehr viel Kritik an dem Album an sich.
Mhm.
Aber das ist ja auch erstmal normal, weil eigentlich immer, wenn jemand, der vorher schon sehr viel Erfolg hatte, irgendwas Neues veröffentlicht, gibt es ja erstmal Kritik aus Prinzip.
Aber Kritik ist ja erstmal auch nichts Falsches.
Nee, es wurde aber schon sehr gebasht. So,
ah, okay.
Und man muss dazu jetzt sagen, ihre Musik, ich kann damit null was anfangen. Für mich hört sich das alles gleich an nach generischem, oberflächlichem Pop. So, das ist aber einfach nur Geschmackssache und meinetwegen auch meine beschränkte musikalische Aufnahmefähigkeit. Und das ist absolut nicht der Teil, den ich hier ansprechen möchte. Und ich finde das auch albern, sich da so drüber auszutauschen. Also meinetwegen ist es halt ein schlechtes Album. Ja gut, meine Güte, man kann auch nicht jedes Mal ein brillantes Album produzieren. Ich denke mir irgendwie auch, das ist ja auch nur ein Mensch. Und wenn sie gerade keine gute Idee hatte, ja dann... Hätte sie es vielleicht einfach lassen sollen.
Sie hat ja aber auch einen Stil, sag ich mal. Und der, natürlich, wenn man einen Stil hat, dann ähneln sich die Sachen.
Weil ja, und das ist ja gerade das, was kritisiert wird, weil angeblich ist halt das, was sie so ausmacht, ihre Poetry, mhm, und ihre deepen Texte. Das war ja jetzt ein Pop-Album und das war jetzt ein Album, der geht ja zum Beispiel um Schwanzschwengel, um seinen Wood. Das fanden die Leute dann irgendwie nicht so lustig. Mhm. Und
na gut.
So, das ist die eine Sache, darum geht es aber nicht. Sondern es geht um die Tatsache, dass Taylor Swift ja nicht nur einmal Milliardärin ist, sondern die ja direkt zweimal Milliardärin. Sie besitzt über 2 Milliarden US-Dollar. Und deswegen einfach soll das hier ein Appell, ein Reminder, ein kleiner Gedenkanschluss, was auch immer, sucht euch was aus sein.
Mhm.
Dass ich finde, dass Fans und ihre Musik abfeiern, ist die eine Sache. Mhm. Zu sagen, hey, ich höre das gerne, das gibt mir ein gutes Gefühl. Okay, ich finde nicht, dass sie der schlechteste Mensch der Welt ist und dass man jetzt ihre Musik nicht mehr hören darf. Eine parasoziale Beziehung mit einer Milliardärin aufzubauen, schwierig. Sie zu stilisieren, zu romantisieren, zu glauben, man wäre Freunde, man wäre ihr wichtig, gefährlich. Taylor Swift ist keine ethische Milliardärin. Es gibt keine ethischen Milliardäre. Milliardär zu sein, schließt es aus, weil das Problem am Milliardärstum sind zwei Sachen. Zum einen, dass niemand Milliardär wird aus eigener Arbeit. Ja, ich weiß, bei Taylor Swift sagen jetzt alle, ja, sie hat ja nur über Musik, bla bla bla. Ja, aber sie verkauft auch 25 Special EPs an Leute, von denen sie weiß, dass sie eine so starke parasoziale Beziehung, mhm, zu ihr aufgebaut haben,
dass sie alles kaufen.
Und veröffentlicht völlig unnötige Sachen, die man nicht necessarily braucht, um, also so, das ist das eine. Das heißt, sie beutet sehr wohl Leute aus. Vielleicht nicht in dem gleichen Stil wie Jeff Bezos, aber nichtsdestotrotz.
Ja, man könnte jetzt sagen, das liegt ja auch in der Verantwortung von den Menschen selber, das dann nicht zu kaufen.
Stimmt auch. Das ist meiner Meinung nach bei Taylor Swift auch der weniger große Teil.
Mhm.
Man muss aber auch sagen natürlich, dass ihr Konsumverhalten und ihr Jetverhalten und bla 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 natürlich auch einen Environmental-Faktor hat. Das ist jetzt auch nochmal die eine Sache. Da kann man auch sagen, gut, das ist ihre Schuld, das ist einfach die Folge von Kapitalismus. Hm, so. Der zweite Faktor, weswegen
Milliardäre... Eine World Tour kann man halt ohne Flugzeug auch nicht mehr spielen. Das ist schon richtig.
Der zweite Faktor, wieso ein Milliardär niemals ethisch sein kann, und das ist nicht mal inherently ihre Schuld oder die Schuld von Milliardären, sondern die Schuld von dem Prinzip, dass wir in einem System leben, in dem sowas wie ein Milliardär überhaupt erst entstehen kann, ist, dass ein Milliardär zu viel Macht er hat ja nicht Geld, er hat Macht. Die haben mehr Geld als ganz, ganz, ganz viele Länder. Mhm. Sie ist quasi, also sie hat die politische Macht mehrerer Länder zusammen. Großer Länder. Sie hat politische Macht, ohne jemals auf irgendeine Art und Weise gewählt worden zu sein. Niemand checkt gegen, also selbst wenn sie jetzt entscheidet, okay, ich spende ganz, ganz viel. Für was spendet sie? Das ist ihre Entscheidung. Niemand kann sie accountable halten, niemand kann ihr was vorschreiben, niemand kann ihr irgendwas rückmelden, niemand kann wählen, was sie tut. Und das ist zu viel Macht in einer Person. Und das ist nie okay. Hm. So darf unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Und dann, das ist jetzt eine relativ abstrakte philosophisch-ethische Betrachtung von Milliardärstum, dann kommt ja aber auch noch jetzt die individuelle Ebene, was macht Taylor Swift denn jetzt zu jemand Besserem oder Schlechterem, weil ja ganz oft das Argument ist, ja, sie ist eine gute Milliardärin sozusagen, weil sie so viel spendet. Und das ist jetzt mein letzter Remark zu dem Thema und dann könnt ihr euch einfach eure eigenen Gedanken machen. Ich habe das Gefühl, Leute wissen nicht, wie viel eine Milliarde ist. Eine Milliarde sind nicht 5 Millionen oder 10 Millionen oder 100 Millionen. Eine Milliarde sind 1000 Millionen. Und das ist wirklich viel Geld. Und wenn jetzt Taylor Swift $500,000 spendet, mhm, und das wird ja dann ganz oft gesagt, so, ja, aber sie, guck mal, wie gut sie ist, sie spendet so und so viel Geld. Mhm. Dann sind das 0,025 ihres Gesamtvermögens. Wenn man von 2 Milliarden ausgeht, sie hat ja mehr. Wir gehen jetzt einfach mal von 2, Milliarden, ja, aus. Wenn du jetzt, du hast, sagen wir, du hast 5000 Euro Vermögen, mhm, hast du so, hast du auf der Tasche. Vielleicht, mhm, sogar noch inklusive einem ETF oder so. Mhm. Und du spendest 10 Euro. Mhm. Und ich würde sagen, ich kenne viele Leute, die schon mal 10 Euro an irgendwas gespendet haben. Dann sind das 0,2% deines Vermögens. Also um einiges mehr. Wenn du 10 Euro spendest, dann müsste Taylor Swift 4 Millionen Euro spenden. Also wir reden über Dollar. Aber ja, ja, ich habe es jetzt so, ja, ja. Euro und Dollars habe ich jetzt nicht richtig gerechnet. Aber verstehst du, also 10, wenn ihr, Leute, wenn ihr 10 Euro an your local, keine Geht Ahnung, Animal Shelter spendet, Tierheim, dann seid ihr, ja, ja, Mann, wenn ihr 10 Euro an euer Lieblingstierheim spendet, dann seid ihr 10-mal Philanthropischer. Ich will immer Philanthropisch sagen, das ist falsch. Es ist keine Fische.
Nein.
Dann seid ihr 10-mal menschenfreundlicher und großzügiger als Taylor Swift. Ich weiß nicht, wie viel sie insgesamt gespendet hat. I don't care. Aber stilisiert solche Leute nicht so. Romantisiert, also hype das nicht so ab. Das ist keine, also es ist kein Beispiel intakter Moral, wenn man 0,0000% von seinem Vermögen an irgendwas spendet, während man gleichzeitig davon profitet, dass Leute einen deswegen als bessere Menschen sehen und deswegen mehr kaufen. Plus Steuerersparnisse. Plus, dass sie auch keine Feministin ist. Dazu können wir nochmal eine komplett andere Folge machen. Das ist nochmal ein ganz neues Thema.
Das ist ein Riesenthema.
Aber nur, weil sie gesagt hat, fuck the Patriarchy, ist sie keine Feministin. Es tut mir leid. Ihr könnt trotzdem Fan von ihr sein. Ihr könnt trotzdem ihre Musik hören. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ihr könnt nicht sagen, dass sie der beste Mensch ist, der je existiert hat. Das ist eine schwierige Sache.
Ja.
Okay, ich bin vorbei. I'm done.
Ich habe fertig.
TDW, Thema der Woche.
Wenn das halt fertig. Und jetzt kommen wir zum Thema der Woche.
Na, und dann los.
Ich habe den Namen vergessen.
Wir haben es Eldest Daughter Syndrome genannt. Wieso kannst du das nicht merken?
Nein, ich meine den Namen von dem ungarisch-amerikanischen Psychiater, über den wir sprechen.
Bojan Meninagi. Ja.
Ivan Bojan Meninagi. Mhm. Genau. Über den reden wir und über den reden wir nicht, Quatsch, sondern das, was er in der Familientherapie als Parentifizierung beschrieben hat. Und das Thema beleuchten wir heute.
Hast du schon mal ein TikTok-Video zu Eldest Daughter Syndrome gesehen?
Nein.
Noch nie?
Nein, das liegt daran, weil TikTok-Algorithmus weiß, dass ich Einzelkind bin und dass das kein Thema für mich ist.
Und du bist auch keine Daughter.
Richtig. Und du?
Was stellst du dir darunter vor?
Naja, ich weiß ja, was das ist. Ich weiß ja, was Parentifizierung ist.
Ich meine unter den Videos.
Ja, da wird sich ausgetauscht, was man als Eldest Daughter alles gemacht hat und wie es einem damit ergangen ist. Und dass das wahrscheinlich nicht ganz okay war und dass man da lange dran zu knabbern hat, dass es viele verschiedene Auswirkungen auf das Leben jeder Eldest Daughter hat, in vielen verschiedenen Hinsichten, auf der Beziehungsebene, auf der Ebene der eigenen Motive und Glaubenssätze, auf Ja, und wie man das vielleicht rausgefunden hat, durch eine Therapie oder durch viele Gespräche oder was auch immer. Und darüber wird sich ausgetauscht und da gibt es viele verschiedene Facetten, nehme ich an.
Und wie würdest du es jetzt als Psychologe bewerten? Weil es ist ja keine offizielle Diagnose.
Was?
Dass jetzt Leute im Internet sagen, ja, ich habe Eldest Daughter Syndrome.
Ja, das ist wie die Eigendiagnose von ADHS über TikTok-Videos. Das ist keine richtige Diagnose, sondern die richtige Diagnose gibt es entweder beim Psychiater oder beim Psychotherapeuten. Aber es kann einen Hinweis geben auf Muster oder auf, ja, vielleicht kann es ein Hinweis sein, dass es eben doch ein Thema ist. Aber Eldest Daughter Syndrome ist eben keine gesicherte Diagnose, das gibt's nicht.
Hm. Oder habe ich jetzt noch nicht gelesen?
Es gibt Parentifizierung. Okay. Das ist aber auch keine Diagnose.
Ja, sondern das ist ein...
Die Beschreibung von einer Rollenumkehr in der Familie zwischen Eltern und Kind.
Okay, dann versuch das nochmal zu definieren. Oder was? Nicht, was heißt versuchen, aber wie hat Bujorminagi das... Also was hat er entdeckt sozusagen? Oder was war sein Take? Oder was ist seitdem der Take zur Parentifizierung? Was ist das?
Also Parentifizierung, wie gesagt, diese Rollenumkehr zwischen Eltern und Kindern. Und in einer normalen Eltern-Kind-Beziehung übernehmen die Eltern die Verantwortung. Die tragen die Verantwortung für die Kinder. Eltern haften für ihre Kinder. Wobei das wieder, wenn die Juristen kommen und sagen, ja, das ist nicht ganz so eindeutig. Aber in einer gesunden Familie, in einer funktionalen Familie sind die Eltern verantwortlich für das Wohl und für das Wohl der Kinder und der Familie. Und das betrifft das hier Papierthemen.
Bürokratische
Themen. Papierkram, vollen Magen und emotional die Emotionen, die begleitet werden, zugeordnet werden, abgefedert werden und Streitigkeiten, die geschlichtet werden.
Ja.
All sowas. Ja. Was Eltern halt eigentlich machen sollten, wenn sie gute Eltern sein wollen.
Mhm.
Und Parentifizierung ist eine Form von emotionalem Missbrauch.
Wirklich? Die Stärke davon dann aber? Nicht automatisch?
Nein. Eigentlich Parentifizierung ist nicht in Ordnung.
Aber ich habe auch ganz viele Studien gelesen, die sagen, das hat auch positive Aspekte.
Ja, das gibt's auch.
Ja.
Aber es kann, ja, okay, dann kann es eine Form sein von. Ja.
Okay.
So, darauf können wir uns einigen.
Was?
Dass es eine Form der emotionalen Vernachlässigung sein kann.
Okay, ja, oder also Missbrauch. Je nachdem, wie doll das ausgenutzt wird, sozusagen.
Ja.
Okay, ich habe mir das auch durchgelesen.
Je nachdem, was passiert. Also, nur weil du diese Form von Parentifizierung erlebst, heißt es ja nicht, dass du am Ende damit Probleme hast.
Achso, ja, weil es immer noch.
Und
ja.
Das trifft ja immer noch auf die eigenen Vulnerabilitäten.
Mhm.
Ja.
Okay, was ist das Problem? Also es gibt einmal diese emotionale Seite und einmal diese praktische Seite von, naja, halt Versorgung.
Ja.
Was ist jetzt das Problem, wenn eins von beiden oder beides von den Kindern teilweise oder vollständig übernommen wird?
Also das Kind, wir reden jetzt einfach von einem Kind oder dass er eben betroffen ist, das erlebt halt quasi oder nimmt wahr oder verknüpft, dass Liebe gleich Verantwortung bedeutet. Und das führt dann dazu, dass das Kind ständig wachsam ist. Das nennt man dann auf schlau Hypervigilanz. Also so ein ständiges emotionales Scannen der Umgebung. Das gibt es aber auch nicht, also es gibt es auf der emotionalen Ebene, aber auch auf der sensorischen Ebene. Also wenn jemand traumatisiert ist, dann haben die auch eine Hypervigilanz und drehen sich ständig um, sind sehr schreckhaft und das ist ein dauerhafter Stress. Das ist schlecht.
Mhm.
Und genau. Und dann entwickeln sich daraus dann halt verschiedene Glaubenssätze. Wie zum, also, ja, sowas aus, als würdest du was sagen wollen.
Nein.
Ja, wie zum Beispiel, also, wenn, das dann gelangt man zu dieser, also ein Glaubenssatz ist eine Überzeugung und das Kind gelangt dann zu der Überzeugung, dass wenn ich mich kümmere, dann kann ich Unheil abwenden. Also wenn ich mich kümmere, dann passiert nichts Schlimmes.
Geht das nicht allen Kindern so?
Warum?
Naja, also wenn ich lieb bin oder wenn ich was erledige, was ich weiß, wo sonst Ärger entsteht, dann ist mein Zuhause sicherer. Das ist doch in jedem Fall so.
Nein. Nicht unbedingt.
Du wusstest doch als Kind auch, dass wenn du zum Beispiel... Keine Ahnung, du hattest keine Geschwister. Woran kann ich das jetzt festmachen? Wenn zum Beispiel die Tagesschau läuft oder so.
Ja.
Und du in dem Moment nicht irgendein Bedürfnis äußerst oder, keine Ahnung, wenn du Quatsch machst oder, also dass das der schlechteste Zeitpunkt wäre, um Quatsch zu machen sozusagen. Oder dass es nicht der Zeitpunkt ist, in dem du gerade, Mann, ich kann das ganz schlecht erklären.
Ja, dann...
Ja, oder keine Ahnung, so wenn so, ihr wolltet los und du hast vergessen, deine Jacke rechtzeitig anzuziehen oder so. Das ist ja schon in dem Moment, wo du deine Jacke anziehst, kriegst du auch schon Stress, weil du weißt, das krieg ich Ärger und dann versuchst du das beim nächsten Mal zu vermeiden.
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich hab, also ich wusste, Tagesschau ist ein gutes Beispiel, da war klar, jetzt ist...
Ja, okay, das ist, glaube ich, auch kein Fall von Parentifizierung, sondern von Regeln, sondern ich meine, okay, was ist eine emotionale Aufgabe? Zum Beispiel, dass wenn... Also typische Muster, in denen deine Eltern sich gestritten haben. Zum Beispiel, bei uns war das immer Sonntagabends, weil das einfach die Woche geht los, es gibt viel zu tun. Man muss halt noch den Haushalt zu erledigen, also meine Eltern jetzt, die mussten den Haushalt erledigen, gleichzeitig mussten sie es gleichzeitig ins Bett bringen, nach dem Wochenende, wo man dann einen falschen Schlafrhythmus hatte und so weiter. Das ist einfach ein stressiger Moment der Woche für eine Familie mit jungen Kindern, würde ich mal sagen, ist so ein Sonntagabend. Also... wusste ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht dafür sorge, dass mein Bruder sich benimmt, weil der ist 5 Jahre jünger als ich und damit natürlich so immer eher der Quirulant gewesen oder der in solchen Momenten dann halt Sachen gemacht hat, die so kleine Kinder halt machen.
Normales Verhalten wahrscheinlich.
Das heißt, wenn ich jetzt nicht dafür gesorgt hätte, dass er ruhig ist oder wenn ich nicht selber zum Beispiel meine Hausaufgaben eigenständig gemacht hätte oder keine Ahnung, meine Eltern voneinander räumlich getrennt hätte oder sowas, dass es dann zu mehr Stress gekommen wären. Das ist doch normal. Es ist doch, du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht in jeder Familie so ist, dass man nicht gezielt seine Eltern auseinanderhält.
Nein, das ist nicht normal.
Hast du es nicht gemacht?
Nein.
Aber du wusstest doch, dass wenn dann das und das passiert, dann passiert das.
Nein, bei uns gab es auch einfach wenig Regelmäßigkeit, da mein Vater jeden Tag anders gearbeitet hat.
Ja, okay.
So, das heißt, ich konnte da gar keine, die Frage, die man...
Aber zum Beispiel, wenn er dann nach Hause gekommen ist, wusstest du ja wahrscheinlich, okay, er ist dann irgendwie tendenziell gestresst oder so von nach der Arbeit.
Ja. Und dann? Das ist ja nicht mein Problem.
Ja, aber dann wusstest du doch, dass du dich anders...
Dann halte ich vielleicht zurück, was ich ihn sonst vielleicht gefragt hätte oder was ich ihm gezeigt hätte. Oder wenn ich das dann wollte, dann hat er gesagt, nee, jetzt gerade nicht. Und hat sich dann später Zeit genommen. Aber ich wusste auch, so 20 Uhr, dann ist erstmal Ruhe zu Hause, bis 7:45, weil das halt geguckt werden musste aus Gründen der, ja, weil mein Vater eben da gearbeitet hat. Und das wichtig war, dass er das weiß oder dann am nächsten Tag in der Besprechung sagen kann, okay, was nach 20 Uhr gut gelaufen ist oder nicht.
Okay, aber wenn du wusstest zum Beispiel, weil du das schon häufiger mitbekommen hast, dass deine Mutter, jetzt angenommen, das wäre so gewesen, deine Mutter wäre ultra genervt davon, dass dein Vater nach Hause kommt und nicht als allererstes zum Beispiel... das Essen lobt oder so und sagt so, hey, voll leckeres Essen. Mhm. Dann hättest du doch zum Beispiel gesagt, oh, das ist so lecker, das Essen, Mama. Weil du weißt, dass sie sonst gleich sagt, ja, niemand interessiert sich für mein Essen.
Nein. Also erstmal war ich ein sehr, sehr mickliger Esser.
Ja, gut.
Ich habe immer ein extra Essen bekommen, deswegen hatte ich an meinem Essen eigentlich nie was auszusetzen, außer manchmal dann trotzdem. Hatte ich was auszusetzen.
Ja, aber zum Beispiel ist das sogar tatsächlich ja so gewesen. Als ich in eure Familie gekommen bin, gut, da waren jetzt keine Kinder mehr, sondern so 16, da ist man so ein halbes Kind. Da war es ja so, dass, also es war schon einfach ein sehr beobachtbares Muster, dass dein Vater extrem undankbar war gegenüber dem, was deine Mutter gekocht hat.
Mhm.
Und du hast nichts gemacht, das stimmt. Ich hatte dann immer das Bedürfnis, deiner Mutter dann ein extra gutes Gefühl zu geben.
Mhm.
Hast du es als Kind nicht gemacht?
Nein.
Und du hast es doch gemerkt, dass deine Mutter das dann traurig gemacht hat. Oder dass sie deswegen sauer geworden ist,
ja,
oder
das
nicht?
Das ist ja nicht meine Verantwortung. Ihre Gefühle sind ihre
Gefühle. Ja, aber ja, das ist vielleicht offiziell nicht deine Verantwortung, aber du hast es dann abbekommen.
Ja, ich habe es nicht abbekommen. Warum soll ich es abbekommen? Das ist ja nicht meine Schuld.
Und sie hat schlechte Laune wegen deines Vaters und dann kriegst du die ab.
Nein.
Nee, echt nicht.
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also ich habe, was ich auch gemacht habe, ist so beim Streit mal zu schlichten oder sowas.
Hm.
Oder zu sagen, wenn das dann das Thema war, dann habe ich schon, wenn es dann Ärger gab, dann habe ich gesagt, ich finde es aber lecker oder was auch immer.
Mhm.
Aber keine Ahnung, die haben das dann halt auch selber geregelt, haben gesagt, ja, dann koche ich halt nicht mehr. So, dann war das
ja
halt
das,
auch so.
Ich glaube, das Parentifizieren beginnt ja auch vor allem dann, wenn das Schlichten ist ja das eine oder seine Meinung dazu sagen, aber wenn man sonst negative Konsequenzen für sein eigenes Befinden hat, oder nicht?
Nochmal.
Naja, also es ist ja zum einen, dass man halt will, dass es den anderen gut geht, aber das passiert aus kindlicher Perspektive ja erstmal, weil man vor allem will, dass es einem selber gut geht. Also Parentifizieren ist ja ein Schutzmechanismus. Also parentifiziert werden ist die Sache, aber das, dass man da mitmacht sozusagen als Kind, ist ja ein Schutzmechanismus.
Nee, man spielt halt, ja, du spielst halt mit.
Genau, also ich meine, der Unterschied zwischen im Zweifel der Situation, die du beschrieben hast und die ich beschrieben habe, ist, dass du vielleicht mal geschlichtet hast, aber ja, nicht, weil du dachtest, oh, sonst geht es mir selber schlecht, sondern einfach, weil es dich vielleicht genervt hat oder ja, weil du einfach wirklich...
Ist halt unangenehm, wenn ja, Eltern sich streiten. Das mag
oder
niemand.
Oder einfach wirklich auch gedacht hast, nee, das stimmt ja aber auch nicht, was Papa ja oder Mama da jetzt gerade sagen. Aber nicht in der Angst, dass sonst zum Beispiel einer von beiden sehr angespannt ist und du am Abend dann wegen irgendwas anderem mega Ärger bekommst. Nein. Oder deine Eltern super ungeduldig werden oder, keine Ahnung, irgendwie am nächsten Tag jemand zu dir irgendwelche bösen Sachen sagt.
Nein, das ist bei mir nicht passiert.
Mhm.
Also jedenfalls erinnere ich mich nicht.
Mhm.
Aber ich gehe nicht davon aus, wenn ich jetzt so an meine Vergangenheit denke, dann ist das kein Thema. Was das aber auslöst, wenn man das eben macht und so mitdenkt und kontrolliert ist, dass man eben die eigenen Bedürfnisse total unterdrückt. Und das ist schlecht für die Entwicklung.
Weil?
Naja, wenn ich nicht meine Bedürfnisse wahrnehme und die ausleben kann und die Bedürfnisse vielleicht auch befriedigt werden von anderen, dann kann ich die ganz schlecht selber zuordnen, lerne das nicht, weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, wie ich mit Emotionen umgehen kann, etc. Und das führt dann halt, wie gesagt, im späteren Verlauf im Erwachsenenalter zu großen Problemen. Und es kann auch zu einer Bildung von so einem False Self führen. Also ein angepasstes, rationales, funktionales Selbst, was ja, eigentlich abbildet quasi.
Ich habe, ja, jetzt haben wir quasi über den, also was dann quasi in dem Moment passiert, geredet, nämlich so ein Stress-Response und so ein Leben auch im Stress, ja, also im Gehirn jetzt. Und was sind dann die Folgen davon?
Später.
Ja. Also was soll, also das ist ja im Grunde das, was dieses Eldest Daughter Syndrome beschreibt. Das ist ja, da geht es nämlich ja gar nicht um den Prozess der Parentifizierung, sondern um die Folge davon. Nämlich, dass man dann eben so wird, wie in diesen Videos beschrieben, wie du es am Anfang gesagt hast.
Ja, also das ist ja das, was du am Anfang, wo ich gesagt habe, dass es ein Missbrauch ist, hast du gesagt, dass das ja nicht nur negativ ist. Und das stimmt auch. Also man kann da halt, also es führt halt dazu, dass Kinder, die davon betroffen sind, deutlich schneller reifer sind und dann auch sogenannte Coping-Strategien, Fähigkeiten entwickeln können, aber nur bei moderater, parentifizierender Belastung.
Mhm.
Also wenn das extrem wird, dann ist das eben auch dann verschwinden diese positiven Effekte.
Mhm. Was wäre positiv? So eine Art Selbstwirksamkeit und dass man halt sehr emotional, intelligent im Zweifel erstmal
zum
wird.
Zum Beispiel, ja.
Ja, okay.
Und weiß, was andere wollen und so.
Mhm.
Das ist ja erstmal nicht schlecht. Zu erkennen, was das Bedürfnis des Gegenübers ist, das hilft ja einfach, auch stabile Beziehungen zu führen.
Und es hilft ja auch in anderen Bereichen im Leben.
Ja.
Auch beruflich und so. Ja, okay. Dann sagen wir aber, es war jetzt vielleicht nicht schwer traumatisierend. Also wirklich krasse Fälle wäre dann ja sowas, vor allem, wo es dann auch nicht nur die emotionale Seite betrifft, sondern vor allem ja auch die praktische Seite, oder?
Ja, und?
Also das hast du doch bestimmt sicher auf der Arbeit auch schon erlebt, oder nicht? Also wo es dann zum Beispiel bei Kindern von Suchterkrankten oder so, wo dann wirklich das Leben übernommen werden muss. Oder bei zum Beispiel Kindern aus Familien, in denen ein oder beide Elternteile kein Deutsch sprechen. Wo dann sowas wie Behördengänge und irgendwie in der Schule mit zum Elternsprechtag gehen und so weiter, Übersetzer spielen, solche Sachen, das ist dann ja wirklich klare Parentifizierung.
Ja, genau.
Das ist vermutlich je nach Ursache auch mehr oder weniger traumatisch, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel sowas wie Übersetzer spielen natürlich überhaupt nicht so ist, wie es sein sollte und Kinder in eine ganz falsche Position bringt, in die sie nicht gehören, aber die emotionale Belastung davon wahrscheinlich weniger hoch ist, als wenn deine Mutter süchtig oder dein Vater süchtig ist oder so.
Ja, weiß ich gar nicht, ob man das so vergleichen kann, aber weil es bringt einem, wir setzen ja auch eine Bredouille. Mhm. Also beim Elternsprechtag und die Lehrer sagen dann ja,
ja, ich weiß, es ist
dann,
schlimm.
Der Sohn ist die ganze Zeit, keine Ahnung, abwesend im Unterricht oder so, das dann zu übersetzen, also würde ich, glaube ich, immer überlegen, ob ich das so übersetze oder vielleicht was anderes erzähle. Und das ist ja auch, dann weiß man ja, man lügt seine Eltern gerade an. Und das ist auch nicht gut. Bei den, ja, was das Problem ist, wenn Kinder vernachlässigt werden, egal warum, auch wenn es, ja, wenn es jetzt im Suchtbereich kommt, das halt regelmäßig vor, das ist überhäufig, würde ich sogar sagen, dass die dann, ja, also wenn, ja, man muss sich halt vorstellen, wenn man selber komplett sturzbesoffen ist, dann ist man nicht in der Lage, vernünftig einkaufen zu gehen oder sich was zum Abendessen zu machen oder was auch immer. Und wenn das halt ein Dauerzustand ist, dass man immer betrunken ist und nicht in der Lage ist oder auf anderen Substanzen nicht in der Lage ist, einzukaufen und so, dann ist ja irgendwann auch der Kühlschrank leer. Und wenn das dann losgeht, dass die Kinder dafür sorgen müssen, dass Essen im Kühlschrank ist und sich selber was zu essen machen müssen und selber morgens alleine aufstehen müssen, weil sie wissen, die Eltern kommen nicht hoch, weil die noch betrunken sind oder dann auch ganz häufig da das älteste Daughter oder ältest Kind grundsätzlich, sind ja oft noch mehrere Kinder im Spiel. Das heißt, sie müssen sich um die Kleinen kümmern. Das heißt, sie müssen selber als allererstes aufstehen, müssen sich selber fertig machen, kümmern sich, wecken dann ihre Geschwister, machen das Frühstück für ihre Geschwister, machen die Schulbrote für die Geschwister, gucken, dass der Ranzen gepackt ist für die Geschwister, dass
naja.
Ja, manchmal versuchen sie auch halt Geld abzukümmern, also Geld ihren Eltern zu klauen, damit sie halt genug haben, um wenigstens Essen zu kaufen. Und manchmal werden die Kinder dann auch wenn die dann werden die vielleicht 16 oder 18, dann werden die auch losgeschickt, um Alkohol zu kaufen. Das habe ich auch schon erlebt, dass sie halt dann von den Eltern 20 Euro kriegen und sagen, jetzt hol mal hier,
ja. Das würde man dann ja auch machen, um den Frieden zu Hause erstmal zu wahren, zumindest oberflächlich.
Ja, und dann habe ich es auch schon erlebt, dass dann die Mutter gesagt hat, dann holst du mit 3 Dosen und du selber kannst eine haben. So, und dann steckst du
das wäre dann ja dann wieder das Suchtthema.
Genau, aber das...
Okay, aber gibt es ein Cap sozusagen, wo aus Parentifizierung dann einfach Traumatisierung wird? Oder ist das quasi eins? Also ist Parentifizierung das, was zur Traumatisierung führt und die...
Nee, also Parentifizierung kann traumatisierend sein, so rum ist es.
Ja.
Wenn ich nämlich jahrelang, wenn ich 12 werde und ich ab dann mich um meine kleinen Geschwister kümmern muss oder ab 8 und ich muss mich um die Kleinsten kümmern und die wecken und selber einen Wecker stellen und...
Ja, ist das eben schon gesagt.
Ja, also das ist halt einfach da... Kinder sollten nicht alleine aufstehen müssen, sondern die sollten geweckt werden und hallo, guten Morgen und schön, dass du da bist, heute ist ein toller Tag.
Ja, das ist klar, meine Frage war, man sagt, okay, das ist ein Prozess der Parentifizierung oder in dieser Familie findet eine Parentifizierung statt. Ob man das auch sagt zu Kindern, die einfach straight up vernachlässigt werden, nutzt man diesen Begriff dann noch? Oder ist das eher ein Begriff, der für eine seichtere Form der Vernachlässigung genutzt wird? Und alles, was dann wirklich in diese Richtung geht von tatsächlicher Caregiver und völlige Verantwortungsübernahme, benutzt man dieses Wort dann überhaupt noch? Oder ist das immer eher was eine seichtere Form beschreibt?
Nein, also auch bei, also jetzt aus meinen Erfahrungen, würde man bestimmte Verhaltensweisen dann, egal ob das eine Vernachlässigung war oder eben nur scheißegal. Also nochmal, man beschreibt es einfach so und sagt, das ist sie oder er ist total oder wie auch immer Pronomen sind, total parentifiziert. Und das zeigt sich dadurch, dass sie
so und so,
und so ist, weil sie ihrer Mutter, ihrem Vater so und so entgegentritt. Oder
Schlimmheit sich auch sozusagen ist ein sehr, sehr großes Spektrum oder Linie.
Würde ich sagen.
Ich frage mich nur...
Also das ist jetzt gerade meine Auffassung.
Ich würde zum Beispiel schon sagen, dass ich in einem gewissen Grad in einer... Ich weiß nicht, wie man das richtig...
als parentifiziert?
Parentifiziert wurde... bin?
Das ist eine gute Frage. Du
Also ich habe viele vor allem emotionale Verantwortung und irgendwann auch tatsächliche bürokratische sozusagen Verantwortung innerhalb meiner Familie übernommen, die ich nicht hätte übernehmen müssen. Ich bin vor meinem 18. Lebensjahr als so etwas wie eine Ersatzmutter benutzt worden. Punkt. Trotzdem wurde ich nicht vernachlässigt.
Doch.
Ja, okay,
es ist was anderes, wenn deine Mutter oder dein Vater, jetzt nicht bei dir, aber grundsätzlich, sagt, hier sind 30 Euro, geh bitte auf dem Rückweg von der Schule einkaufen, kauf bitte das und das. Ich schaffe das heute, zeitlichen Gründen nicht. Und am Wochenende haben wir was vor. Das ist was anderes, als wenn, hier sind 200 Euro, kümmere dich, das, was im Kühlschrank ist. Das sind zwei Paar Schuhe. Und das eine ist okay und das andere ist nach Rücksprache und Einarbeitung vielleicht okay, würde ich persönlich sagen. Mhm. Aber nicht, hier ist das, mach das. Und es ist unklar, wie der Zwischenschritt ist.
Okay, aber trotzdem ist ja das Level von Vernachlässigung auch das Alter, in dem ich war, ein anderes.
Das ist richtig.
Trotzdem. Und ich frage mich einfach, ob ich das Wort falsch oder ob das dann so ein Fall von, oh mein Gott, ich bin getriggert von meinem Trauma und meinem OCD, ist, wenn ich sage, das ist Parentifizierung.
Nein, oder das würde man ja auch sagen, wie, also das ist ja auch im Bekanntenkreis so, dass jemand da regelmäßig Streitschlichter spielen muss. Das ist auch nicht okay. Auch das wenn man erwachsen
ist.
Ja,
das ist auf jeden
nicht
Fall
okay. Die Verantwortung ist bei den Eltern, ihre Beziehung im Griff zu haben und die Kinder da rauszulassen. Kinder bleiben Kinder und Eltern bleiben Eltern.
Okay.
Und wenn man kann zu einem Elternteil irgendwann dann eine erwachsenere Beziehung führen oder eine erwachsene Beziehung, das ist einfach so eine Entwicklung, aber trotzdem ist das immer noch eine Dynamik und da werden die Kinder dann im Zweifel auch ausgenutzt und das ist dann nicht okay, finde ich.
Okay, dann weg von meiner Fragerei, was quasi schlimme und weniger schlimme Parentifizierung ist und dann
gibt's
zu den...
Gibt's ja auch einfach nicht.
Ja, weil es ist ja auch sehr individuell, das hast du recht.
Das
kommt ja auch darauf an, wie sich's für einen anfühlt.
Ganz genau.
Okay, aber was sind dann die Langzeitfolgen? Also wo quasi erkenne ich dran, dass das vielleicht ein Problem in meiner Jugend gewesen sein könnte? Und dann am Ende können wir ja noch drüber sprechen, was kann ich dagegen machen. Aber erstmal, was macht das mit einem als Menschen? Und wieso ist dieses, also was ist dieses Eldest Daughter Syndrome? Was ist das, warum vor allem betrifft das Frauen und was macht das mit einem? Was zeichnet einen dann aus? Wir haben jetzt gelernt, okay, Überverantwortung und Schuld, wenn man sich so abgrenzt oder wenn man sagt, nee, ist jetzt hier nicht mein Bier oder beziehungsweise gar nicht erst die Fähigkeit dazu, sich abzugrenzen.
Ja.
Dann so eine Art Überanpassung und dieses krasse, also die Hypervigilanz, diese Beobachtung von anderen Leuten, dass man immer guckt, okay, ist das alles hier in Ordnung? Ja,
auch
und
Tiptoeing.
Ja. Und dann in Beziehung, weil ich habe nämlich auch gelesen, dass das ganz viel mit den Beziehungsmustern machen kann.
Ja, das habe ich auch gelesen. Und zwar wird dann häufig in der Beziehung so eine Art Therapeutenrolle übernommen oder Retterinnenrolle oder
Jetzt auch zu anderen Leuten in Beziehung, nicht jetzt auch zu den Eltern.
Ja, genau. Auch in anderen Beziehungen. Auch eine Anziehung zu emotional distanzierten Partnern, weil es halt einfacher ist, mit denen umzugehen.
Echt? Warum?
Na, weil du dich nicht die ganze Zeit um deren
Belange
kümmern musst. Und das kann dann auch dazu führen, dass Nähe ein Verpflichtungsgefühl dann oder so ein Verantwortungsgefühl wieder auslöst, sodass man eher distanziert bleibt, weil das eben Sicherheit gibt.
Hast du das Gefühl, das trifft bei uns zu?
Was?
Irgendwas davon?
Ja, also was ja schon der Fall ist, dass du ja eigentlich immer das Gefühl hast, für meine Emotionen zu sorgen und gucken musst, dass es mir gut geht und was auch immer, obwohl ich immer sage so, lass mich in Ruhe, ich kann das auch alleine und das hat nichts mit dir zu tun oder was auch immer und du beziehst ja Sachen dann oft auch auf dich und machst Sachen vorher, damit ich nicht böse werden kann und wo ich dann sage so, entspann dich doch einfach, mach's einfach nicht.
Ja, aber fühlt sich das, wenn ich schlecht drauf bin und oder keine Ahnung, halt ja einfach schlecht drauf und du kannst es dann nicht so richtig festmachen.
Ja.
Fühlst du dich nicht davon bedroht? Löst es in dir kein Gefühl von, hier stimmt was nicht und ich bin in Gefahr, so ein Gefühl aus?
Nein, das nicht, aber ich möchte schon, also erstmal möchte ich, dass es dir besser geht grundsätzlich und zweitens möchte ich auch wissen, ob es was ist, was ich falsch gemacht habe, damit ich es beim nächsten Mal besser machen kann oder ob es irgendwas ist, was wir diskutieren müssen, weil das eine Erwartung ist von dir, die nicht okay ist, die ist zu groß oder die ist einfach in meinen Augen falsch oder was auch immer dass man darüber reden muss, dass es nicht wieder vorkommt, dass du wieder quasi, dass wir uns wieder darüber streiten müssen, weil du Folgendes erwartet hast, was in meinen Augen unrealistisch ist oder was auch immer.
Okay, aber was ist, wenn es sowas ist, was man, also, ach, keine Ahnung, so, ich habe beim Spiel verloren oder so und bin deswegen so schlecht drauf einfach.
Dann bist du ein Weirdo?
Ja, finde ich auch, aber so, angenommen, das wäre so.
Ja, dann
macht das nichts mit dir.
Nein, das ist dein Problem.
Wenn wir in einer Freundesgruppe sitzen und jemand ist schlecht drauf, weil er gerade verliert, dann macht mich das fertig.
Ja, mich nervt das auch, aber...
Ja, dich nervt das, weil du das albern findest, aber...
Nee, das stresst mich auch und ich versuche dann auch so danach so ein bisschen das recht zu machen, aber irgendwann ist es halt auch dann Schluss, wo ich mir denke, so, okay, es ist halt einfach nur ein fucking Spiel. So.
Ich fühle mich so schuldig dann, als wäre ich so der Mittelpunkt, als würden mich alle gerade angucken und würden sagen... Du warst, also du sorgst gerade dafür, dass es ihr nicht gut geht. Du bist ein schlechter Mensch. Du kümmerst dich nicht genug um andere. Ja, niemand hat dich lieb.
Ja, die andere Person ist halt einfach zu schlecht im Spiel.
Ja, aber dieses Gefühl, also wo kommt das her?
Ja, wo kommt das her? Überleg mal.
Ja, darüber, wo wir gerade geredet haben.
Eben.
Ich finde es schon krass, dass ich nicht sagen könnte... Also ich weiß nicht mal, ob das bei mir so viel mehr war als in anderen Familien oder ob das wirklich dieses typische Eldest Daughter war. Weil natürlich, das haben wir jetzt im Podcast schon 1 Milliarde Mal besprochen, die emotionale Arbeit und die Care-Arbeit und die Ansprüche an Frauen und Mädchen und Kinder
sind
einfach viel höher als an Männer. Und auch so dieses Thema so, ich setz mal Vanessa neben, keine Ahnung, Tim Luca, der immer nervt im Unterricht, um damit sie ihn beruhigt, das ist ja auch schon eine Verantwortungsübergabe an ein junges Mädchen, für die emotionale Balance in einem Klassenraum zu sorgen.
Ja.
Oder für die Balance einfach. Und deswegen kann ich gar nicht so sagen, ob das bei mir so viel mehr war als bei anderen, aber ich habe das Gefühl, die Beschreibung vom Eldest Daughter Syndrome treffen schon extrem zu. Also bei mir kommt da natürlich auch noch die Neurodivergenz dann dazu.
Ja.
Aber so dieses Thema, dass ich jemand bin, dessen Selbstwert irgendwie an meinem Nutzen hängt und
das ist typisch,
dass ich extrem perfektionistisch bin. Oder was heißt perfektionistisch? Gar nicht so sehr, was Sachen, die mich angehen, aber halt in Bezug auf andere. Also ich kann ganz schlecht aushalten, wenn ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht in einem Gespräch was Blödes gesagt, was die andere Person nicht hören wollte oder so.
Also könnte man sagen, dass dein Selbstwert an der Nützlichkeit hängt?
Ja.
Und,
hab ich doch gerade gesagt.
Genau. Und dass dieser Perfektionismus vielleicht auch ein Versuch ist, dieses Chaos dann quasi zu verhindern?
Ja, das weiß ich.
Und das führt zu erhöhtem Burnout und Depressionsrisiko.
Ja, hatte ich beides schon.
Das sind Old News, genau. Aber vielleicht hilft es dir dabei, dich ein bisschen besser zu verstehen.
Ja, das ist auch gar nicht so einfach, das dann zu trennen mit den ganzen anderen Sachen, die es auch sein könnten.
Ja. Ja, und dann, weißt du, was dann noch dazu kommt, Vanessa?
Na.
Intergenerationale Effekte.
Was heißt das?
Naja, also sowas wie, was haben wir denn immer gesagt? Transgenerational
Trauma. Ja.
So, das gibt's ja. Also transgenerationales Trauma. Was die Oma im Krieg erlebt hat, kann sich bei der Enkelin zeigen.
Mhm.
In bestimmten Verhaltensweisen. Und eine Studie hat halt auch nahegelegt, dass Mütter mit Parentifizierungsgeschichte, also die das selber erlebt haben, oft eine geringere Wärme und Responsivität gegenüber ihren Kindern zeigen. Also Responsivität ist das Reagieren auf die Bedürfnisse des Kindes, die Ansprechbarkeit der Mutter. Und das führt dann wieder zu einem erhöhten Risiko für emotionale Distanz und Verhaltensprobleme bei diesen Kindern dieser parentifizierten Mutter. Also das bleibt in der Familie sozusagen. Oder kann in der Familie bleiben.
Ja, gibt
bleiben.
Ja auch Sinn.
So,
ne, weißt du, was ich noch gelesen habe? Da ging es vor allem...
Also intergenerational ist was anderes als transgenerational, glaube ich.
Ja, inter ist ja innerhalb.
Ja.
Ja. Da ging es um die Parentifizierung, die in bestimmten Lebenssituationen geschieht. Und da wurde das nochmal so aufgeteilt, also was sozusagen für eine Situation herrscht. Und da ging es dann um Trennung. Was ist ja ein ganz typisches Beispiel für Momente, in denen Kinder zu viel Verantwortung übernehmen. Und das,
Trennung der Eltern.
Ja, genau.
Ja.
Und da ging es dann nämlich auch darum, dass Kinder dann ganz oft so sehr bestimmte Rollen einnehmen. Und das kann dann zum einen natürlich dieses typische Trennungsding sein von irgendwie Geheimnisträger. Also, dass man halt von einem Elternteil was weiß, was das andere nicht weiß, mhm, und so ein, da so eine emotionale Last trägt. Aber
oder
auch,
dass man das schon selber weiß und das kleine Geschwisterkind noch nicht.
Ja, das habe ich ja noch nie gehört, dass das so war, dass man das über Jahre wusste und Geheimnisse für die gesamte Familie zusammenhalten musste. Und dass man aber auch so Rollen übernimmt. Und ich glaube, das wollen so viele gar nicht wahrhaben, dass man darüber so selten spricht, nämlich auch Rollen eines Partners oder einer Partnerin. Also Parentifizierung kann ja auch beinhalten, die emotionalen Needs einer Liebesbeziehung erfüllen zu müssen. Und auch die körperlichen Needs. Und da reden wir jetzt nicht unbedingt von Misshandlung, sondern von körperlicher Nähe, Berührung, Bestätigung, Komplimenten. Darüber wird natürlich super ungern gesprochen, weil das ja ein sehr unnerving Gedanke ist, dass deine Eltern diese Art von Bedürfnisbefriedigung in dir suchen. Aber ich glaube, gerade bei Mädchen ist es nicht selten, dass je älter sie werden, wo man dann vielleicht schon sogar davon ausgehen könnte, naja, was will man da groß noch parentifizieren mit so einer 16-, 17-Jährigen, dass dann aber ganz komischer Wandel kommt zu Anforderungen an eine Partnerin. Mhm. Also eben sowas wie, also einfach auch Aufgaben, die vorher die Frau übernommen hat oder die sonst die Frau übernommen hat oder keine Ahnung, was auch immer mit der Mutter in dem Fall dann ist in dem Moment. Sowas eben wie Einkaufen, Putzen, Haushalt, so. Aber auch dann so Themen wie der emotionale Arbeit, die Mutter vorgelassen hat, zum Beispiel der Kontakt zum kleineren Geschwisterkind. Also wenn Väter in dem Fall keine Ahnung haben, wie sie mit ihren sonstigen Kindern reden, weil das normalerweise die Mutter übernommen hat, diese Vermittlung zwischeneinander. Mhm. Weil die Mutter war diejenige, die immer alle an den Tisch gebracht hat und gesagt, komm, wir setzen uns hier zusammen und spielen ein Spiel oder was auch immer. Und wenn jemandem die Tools für sowas fehlen, zur Familienzusammenführung und zur Kommunikation, dann muss es ja in dem Fall dann jemand Neues übernehmen. Und da kommt dann ganz schnell auch eben diese Erwartungshaltung. Aber eben auch an eine Person, die liebevolles Miteinander in da reinbringt. Also man muss mit 17 mit seinem Vater nicht liebevoll umgehen im Sinne von ihm Komplimente machen oder ein gutes Gefühl geben oder irgendwie sagen, dass er irgendwas toll gemacht hat oder so. Das sind extrem merkwürdige Dynamiken, die aber durchaus eine hohe Erwartungshaltung, also ich kenne sehr gut und auch im etwas entfernteren Bekanntenkreis viele Dynamiken von Vater-Tochter-Beziehungen, die genau diese Anforderungen irgendwann gestellt haben. Zu sagen, hab mich lieb oder bewunder mich, sei mir eine Partnerin. Mhm. Das ist weird as fuck. Und extrem ungesund.
Ja.
Und das ist dann auch das, was dann im Zweifel auch nicht mehr erfüllt wird, was dann ein noch höheres Schuldbewusstsein ja quasi produziert. Weil man dann ja wirklich, also das vorher hat man vielleicht noch gemacht, geputzt und irgendwie die Stimmung aufrechterhalten oder was auch immer. Aber die Partnerin möchte man jetzt absolut nicht sein.
Nein.
Und ich habe auch das Gefühl, das ist dann auch oft ein Bruch, in dem dieses Eldest-Daughter-Syndrom dann wirklich quasi dazu führt, dass man wirklich krank wird. Dass man sagt, okay, ich kann das nicht mehr tragen, ich will das hier nicht. Man dann ausbricht, also man geht weg oder sucht sich im Zweifel eine Partnerschaft, in der man sich dann sicherer fühlt, wo man dann oft auch trotzdem diese Aufgaben übernimmt, aber eben auf einer, also wenigstens fühlt es sich so an, als hätte man es frei gewählt.
Ja.
Und dann auch einen Bruch mit der Familie oder mit einzelnen Familienteilen irgendwie provoziert, weil die Enttäuschung auf der einen Seite so groß ist und die Ablehnung auf der anderen Seite so groß.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, worüber sich ganz viele bisher keine Gedanken gemacht haben. Deswegen, das ist ein valides Gefühl, wenn ihr das Gefühl habt, von euch wurde was erwartet in diese Richtung, was ihr nicht erfüllen konntet oder wolltet. Das ist nicht in Ordnung.
Ja.
Und genau, und das hat auch nicht nur was damit zu tun, wie alt man ist. Also das, was du eben angesprochen hast, das Thema zwischen den Eltern vermitteln oder die emotionale Stütze für die eigenen Eltern sein, auch das ist nicht in Ordnung. Es ist okay, wenn man eine sehr gleichberechtigte Beziehung zueinander führt und man sich gegenseitig austauscht über seine Probleme. Aber wenn ihr eigentlich noch eine sehr klassische Eltern-Kind-Beziehung habt und eure Eltern euch aber ständig mit ihren eigenen Themen belasten.
Belasten ist das Thema, ne? Also, wenn es für euch okay ist, dann go for it. Aber es ist nicht eure Aufgabe und wenn es sich schlecht anfühlt, dann.
Ja.
steht für euch ein.
Und das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun oder damit, dass man was zurückgeben muss oder irgendwie sowas. Also Eltern bleiben immer Eltern und Kinder bleiben immer Kinder, egal wie alt man ist.
Ja.
Und das, diese Verantwortung darf sich niemals verschieben oder ändern.
Ja.
So. Punkt.
Kommen wir zum letzten Teil des Podcasts. Und zwar, wie kann ich mich davon erholen, wie kann ich davon loskommen? Und die Antwort darauf ist unter anderem Therapie oder sich darüber auszutauschen, auch mit anderen. Der Hund will raus, deswegen wrap ich das ab. Also narrative Therapie kann Sinn ergeben, indem man die eigene Geschichte umdeutet von der Starke, die Starke, die das durchstanden hat, eben zu der Person, die das Ganze überlebt hat. Das kann helfen. Und was auch sinnvoll ist, immer ist Validierung, also dass jemand einem sagt, dass das, was man erlebt hat, eben nicht okay war. Das hilft, damit umzugehen. Und langfristige Prädikatoren für eine gute Erholung dafür sind auch die Stärkung von Selbstmitgefühl und Grenzen setzen.
Was mir am meisten geholfen hat in der Therapie, war einfach dieses, dass das überfordernd war, dass das nicht okay ist.
Ja.
Also dass man das anerkennt. Ja, ja, genau.
Okay. Schön.
Auch wenn man jetzt vielleicht gehört hat, dass ich das noch nicht so wahnsinnig erfolgreich für mich...
Ja, es ist ja auch nicht leicht, so ein Schema oder ein Erlebnis, was man über Jahre, eine Erfahrung, die man über Jahre sich eingeschliffen hat, wieder rauszubekommen.
Nee, es
das ist
halt
so, als wenn man auf eine bestimmte Art Ski fährt oder Fahrrad fährt und man dann gesagt bekommt, deine Technik ist falsch, du musst es anders machen. Aber du hast es schon 10 Jahre so gemacht und es hat 10 Jahre für dich funktioniert und jetzt musst du es anders machen. Dann musst du erstmal auch die Erfahrung machen, dass es besser ist. Dann musst du erstmal die Erfahrung machen, dann musst du diese Erfahrung halt trainieren und regelmäßig machen über Jahre hinweg und dann wird das irgendwann besser.
Ich meine jetzt auch gar nicht nur die Umsetzung, sondern auch einfach das anzuerkennen, dass das überhaupt passiert ist.
Ach so, ja.
Weil das Problem natürlich dabei ist ja auch, dass dann oft einfach jemand sagt, nee, das stimmt nicht.
Gut, das ist natürlich retraumatisierend dann in dem Fall.
Ja.
Okay.
Okay, dann?
Time to make it like a banana and split.
Tülü.